ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. Vielleicht war der eine oder die andere von euch heute Morgen an den Landungsbrücken. Da ist die Rigma Rigmas von der Werft zurück an ihren Liegeplatz gekommen. Bei strahlender Sonne und glitzernder Elbe. Das haben sich viele Hamburgerinnen und Hamburger nicht entgehen lassen. Und wir erzählen euch hier, wie die Wiederankunft von Hamburgs schwimmendem Wahrzeichen war. Zurück sind auch die Sportlerinnen und Sportler, die bei den Olympischen Spielen in Paris dabei waren. Darunter ja auch 39 Männer und Frauen aus Hamburg. Wir schauen uns nochmal an, wie es für sie mit den Medaillen gelaufen ist und was die Stadt vielleicht tun müsste, damit es bei den nächsten Olympischen Spielen noch mehr werden. Und dann gab es heute Morgen einen großen Feuerwehreinsatz am Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Wandsbek. Was da genau los war, das erzählen wir euch gleich an diesem Montag, dem 12. August. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wusstet ihr, dass es Entschärfungsroboter gibt, also Roboter, die Bomben unschädlich machen können? Ich habe davon heute das erste Mal gehört. So ein Roboter war nämlich in der Nacht im Einsatz im Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Wandsbek. Da gab es einen ziemlich großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Unser Polizeireporter Elias Bartel, der ist jetzt hier bei mir im Studio. Erzähl mal, Elias, was war da genau heute Nacht los?
Ja, das war gegen 1 Uhr heute Nacht. Da wurde die Feuerwehr ins Charlotte-Paulsen-Gymnasium nach Wandsbek alarmiert. Ein kleiner Brand, es sollte im Eingangsbereich brennen, aber als die Feuerwehrleute das Feuer löschen wollten, entdeckten sie eine Art Brandsatz.
Okay, das hört sich ja relativ spektakulär an. Brandsatz, bestand denn die Gefahr, dass da richtig was in die Luft geht?
Ja, das war anfangs ein bisschen unklar. Ganz genau, was das war, wissen wir auch jetzt noch nicht. Aber es war ein Gegenstand, an dem LEDs blinken und wohl auch ein Zeitzünder dran verbaut war. Das hat uns ein Pressesprecher der Polizei heute Morgen verraten.
Und was hat die Feuerwehr dann gemacht? Also hat man das Ding dann einfach gelöscht und gut war oder wie ging das dann da weiter?
Die haben sich erstmal zurückgezogen, erstmal in Sicherheit gebracht. Die Polizei hat das weiträumig abgesperrt. Ein Wohnhaus, was direkt neben dem Gymnasium liegt, wurde evakuiert. Und die Entschärfer der Polizei wurden dazugeholt. Das sind Experten vom LKA, die sich mit genau solchen Brandsätzen oder auch Sprengsätzen auskennen.
Und dann kam ja dieser Entschärfungsroboter zum Einsatz. Ich weiß es nicht, ob du sowas schon mal selber gesehen hast. Wie stelle ich mir das vor, so einen Entschärfungsroboter?
Das ist ein kleines Gerät mit Raupen, mit einem Greifarm vorne, mit vielen Kameras. Und besonders häufig benutzt die Bundespolizei solche Roboter, um zum Beispiel verdächtige Gepäckstücke am Flughafen oder auch am Bahnhof zu untersuchen. Da kennt man das am ehesten noch her, würde ich sagen. Vielleicht hat man das schon mal gesehen, wenn man in den Urlaub gereist ist. Und es bringt den Vorteil, dass die Polizisten sich damit erstmal nicht in Gefahr bringen, sondern erstmal diese Gegenstände begutachten können. Und das haben sie da auch gestern Abend gemacht.
Und bis das entschärft war und die Gefahr dann gebannt war, du hast es gesagt, musste ja sogar ein Wohnhaus evakuiert werden. Weißt du darüber mehr? Wie lange mussten die Bewohner und Bewohnerinnen da raus und wie viele Leute waren das?
Wie viele Leute genau das jetzt waren, wissen wir nicht, aber es waren mehrere Stunden. Der Einsatz ging um kurz vor 1 Uhr los und erst gegen 4:30 am Morgen konnten die Leute wieder zurück in ihre Wohnungen.
Und hat man denn schon irgendeine Vermutung, wer dahinter steckt? Also war das jetzt irgendwie ein böser Jungenstreich oder war das ein richtiger Anschlag?
Ja, das weiß man eben noch nicht genau. Da wollte die Polizei sich auch nicht so viel zu äußern, um auch möglicherweise Täterwissen nicht weiterzugeben. Man weiß, es war ein Gegenstand. Die Freiwillige Feuerwehr warnt ihre Leute jetzt auch, besonders vorsichtig und sensibel zu sein bei der Erkundung solcher Einsatzstellen. Was genau es jetzt war, das müssen die Experten vom LKA jetzt untersuchen.
Na, da sind wir mal gespannt, ob vielleicht noch irgendwie so eine Art Bekennerschreiben da auftaucht. Das könnte ja durchaus sein. Herzlichen Dank erstmal, Elias.
Mancher mussten noch ihren Rausch ausschlafen von der letzten Partynacht. Wir hatten schon ein bisschen Musik dabei, sind schön den Morgen gestartet und freuen uns natürlich hier, eine super Veranstaltung gehabt zu haben.
Ja, da sind sie wieder, die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Paris. Sie sind heute mit dem Zug aus Paris zurückgekommen, offenbar mit einer wirklich tollen Party. Das hat uns gerade der Kajakfahrer Max Rentscheid erzählt. Mit darunter waren auch die Sportlerinnen und Sportler aus Hamburg. Es haben ja 39 Athletinnen und Athleten aus Hamburg teilgenommen. Und wer da auch wirklich im Dauereinsatz war, das ist mein Kollege Lars Pegelow. Lars, die Olympischen Spiele sind jetzt vorbei. Bist du eher wehmütig oder bist du eher erleichtert?
Beides, ehrlich gesagt. Also ich fand, also aus der Distanz hier aus Hamburg, es waren wirklich Olympische Spiele, die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Ich finde, das ganz viel Atmosphäre rübergekommen ist aus Paris mit diesen Wettkampfstätten, die ja irgendein spektakuläres Denkmal, ein Eiffelturm oder Sacré-Cœur oder dann hast du auf dem Place de la Concorde gespielt oder diese Reitwettkämpfe in diesem fantastischen Schlossgarten da von Versailles. Das waren wirklich, das waren tolle Kulissen, spektakuläre Kulissen, die es so noch nicht gegeben hat. Mein Eindruck ist, ich fand und viele, mit denen ich gesprochen habe vom Fernseher, dass die das auch so wahrgenommen haben. Aber es war natürlich auch eine sehr intensive und irgendwie für uns, die wir das hier begleitet haben, auch ziemlich anstrengende Zeit.
Ja, das glaube ich sofort. Und gerade jetzt am Abschlusswochenende, da haben ja auch die Sportlerinnen und Sportler aus Hamburg nochmal so richtig aufgetrumpft. Mhm. Bring uns doch bitte nochmal eben auf den Stand. Was gab es für die Hamburger an Medaillen?
Ja, es gab dann doch einige Medaillen. Also gerade am letzten Wochenende völlig überraschend diese Silbermedaille für Esther Henseleit im Golf. Die ist gleich mal direkt weitergeflogen zum nächsten Turnier nach Schottland. Silber gab es auch für unsere Beachvolleyballer vom Eimsbüttler TV. Nils Ehlers und Clemens Wickler, die waren ja ganz unglücklich darüber, weil die im Endspiel so chancenlos waren, aber trotzdem ein toller Erfolg. Die sind übrigens gerade auf dem Weg in die Niederlande. Europameisterschaft am nächsten Wochenende. Also es geht Schlag auf Schlag. Das war eben ja das, was jetzt am Wochenende war. Ansonsten zwei Hockeyspieler mit Silber. Die Judoka Miriam Buttgereit Silber. Das war schon erste Woche. Die trainiert zwar nicht mehr in Hamburg, aber in die Medaillenbilanz nehmen wir die dann immer noch ganz gerne mal mit rein. Also viel, viel Silber. Naja, und dann Horst Rubesch, Fußballtrainer, irgendwie auch ein Hamburger vom HSV mit einer Bronzemedaille.
Hm. Du hast gerade auch Esther Henseleit erwähnt vom Golfclub Falkenstein. Die wollen wir uns jetzt nochmal eben anhören. Es ist einfach immer wieder total schön, mal zu hören, wenn sich jemand über seinen Erfolg freut.
Alle Zuschauer sind aufgestanden, haben meinen Namen gerufen und ich habe mir einfach gesagt, ja, egal was heute passiert, genieße es. Und ich hatte wirklich die ganzen zweiten neuen Gänsehaut und ja, die Zuschauer waren einfach richtig gut und haben mich quasi ins Ziel getragen. Ja, mal schauen, wie es jetzt so wird die nächsten Tage, ja.
Ja, die nächsten Tage, aber natürlich auch die nächsten Jahre, denn nach Olympia ist natürlich auch immer gleich wieder vor Olympia. Die nächsten Spiele in 4 Jahren, die werden ja in Los Angeles sein und da soll es natürlich auch wieder sehr viele Medaillen geben, am besten ja sogar noch mehr. Wie ist denn Deutschland und vor allem auch Hamburg in der Sportförderung so aufgestellt? Kann man da schon was zu sagen?
Ja, da kann man natürlich etwas zu sagen. Das ist im Grunde ja auch ein Dauerthema, dass die Sportförderung mit sehr viel Herzblut betrieben wird, auch vom Deutschen Olympischen Sportbund, von der Deutschen Sporthilfe, aber sie doch im internationalen Maßstab verhältnismäßig gering ist. Also wenn wir das vergleichen mit Ländern wie Frankreich und Großbritannien, die durch ihre Gastgeberrolle bei Olympia jetzt in Paris oder vor 12 Jahren in London unglaublich viel investiert haben, über die USA müssen wir gar nicht reden und über, naja, so Staatssysteme wie China schon gar nicht. Da hinkt Deutschland doch ziemlich hinterher. Und das ist etwas, was ständig thematisiert wird. Wir sehen es im Medaillenspiegel. Deutschland kriegt jedes Mal weniger Medaillen. Nun soll man nicht alles immer an Gold, Silber und Bronze, finde ich, messen, aber es ist doch, finde ich, auch sehr bedauerlich, wenn die Bedingungen für die jungen Menschen im Spitzensport so schwierig sind, dass sie sich im Notfall gegen Leistungssport entscheiden, weil es eben zu wenig Absicherung gibt.
Das heißt, zusammengefasst, da muss ich was tun.
Ja, es muss sich was tun. Es muss sich irgendwo auch an der Haltung, finde ich, und an der Wertschätzung für den Spitzensport etwas tun. Mein Eindruck ist, wir sind da in Deutschland sehr zurückhaltend. Also da geht es gar nicht mal nur um staatliche Förderung oder städtische wie hier in Hamburg, sondern eben auch was das Engagement aus der Wirtschaft angeht, da kommt eben nicht so viel, dass da also wirklich flächendeckend so Leistungssport betrieben werden kann, dass diejenigen, die wirklich Ambitionen haben, das, naja, ich sag mal, guten Gewissens tun können. Letztlich gehen die sehr häufig ins eigene Risiko. Die Investitionen sind hoch, der Zeitaufwand ist hoch und am Ende stehst du halt da mit einer Verletzung und hast keine berufliche Absicherung. Und so funktioniert ein Sportsystem eben nicht.
Ja, dann hoffen wir mal, dass dein Appell erhört wird. Vielen Dank, Lars. Jetzt noch mal kurz zu einem etwas unangenehmen Thema. In manchen Gegenden in Hamburg tauchen gerade besonders viele Ratten auf. Vor allem in Altona zwischen dem Bahnhof und dem Rathaus werden gerade besonders viele Nager gesichtet. Aber auch am Wochenmarkt in Niendorf, in Planten und Blumen und in einigen Parks in Eimsbüttel. Die Umweltbehörde gibt aber Entwarnung. Es gibt immer wieder Schwankungen bei den Meldezahlen und insgesamt, sagt sie, gäbe es keine Anzeichen dafür, dass die Population ansteigt. Und gut zu wissen, Ratten-Hotspots sind in der Regel menschengemacht, zum Beispiel durch liegengelassenen Müll nach dem Picknick. Eigentlich war sie gar nicht so lange weg, genau genommen sogar nur ein paar Tage. Aber wenn die Rigma Rigmas nicht an den Landungsbrücken liegt, dann fehlt da einfach was. Ja, und so war es in den vergangenen Tagen. Das Museumsschiff, das war zur Überholung in der Norderwerft auf Steinwerder. Jetzt aber ist die Rigma Rigmas zurück und meine Kollegin Petra Volkwarzen, die selbst übrigens eine begeisterte Seglerin ist, das verrate ich jetzt hier mal, die war bei der Wiederankunft dabei. Ja, Petra, sag mal, wie war's?
Ach, das war ein richtig schöner Anblick heute am späteren Morgen, frühen Vormittag, so um kurz nach 9:30 Uhr. Da konnte man von der Promenade an den Landungsbrücken beobachten, wie die beiden Schlepper von der Norderwerft kommend die Rigma Rigmas erst so rückwärts auf die Elbe geschleppt haben, dann zum Liegeplatz gebracht haben, da nochmal dann an den Ponton ganz sanft, also kräftig, aber trotzdem sehr vorsichtig, fand ich, an den Liegeplatz buxiert haben. Das Ganze bei herrlichstem Hamburger Sommerwetter, blauer Himmel, glitzerndes Wasser auf der Elbe. Also schon wirklich ein super schöner Anblick, ein besonderer Moment.
Und ich habe es ja gerade schon gesagt, du selbst segelst ja auch. Hast du denn auch persönlich irgendwie einen Bezug zur Rigma Rigmas?
Also ich war zum Beispiel für Reportagen viel an Bord, als 2016 diese große Sanierung der Rigma Rigmas anstand auf der Werft. Damals ist das Rig, die Takelage, überarbeitet worden und daran denke ich wirklich sehr gern zurück. Ja, und insgesamt finde ich es einfach immer toll, so historische Segelschiffe zu sehen, auch wenn sie wie die Rigma Rigmas nicht mehr in Fahrt sind.
Ja, und so wie dir geht es ja auch vielen Hamburgerinnen und Hamburgern. Und es waren ja auch wirklich sehr viele heute Morgen an den Landungsbrücken, um das Schiff dann wieder im Hafen zu begrüßen.
Endlich sind wir wieder da. Das ist mal schön. Hat gefehlt, war so Nackentier alles. Ich habe das jetzt mal wieder fotografiert, wie sie reinkommen.
Das langsame Näherkommen, auch diese Funktion von den Schleppern und wie sich das alles so abspielt, das finde ich sehr spannend. Das sieht man nicht so oft. Die machen doch die Arbeit gut.
Ja, und auch Sandra hat sich gefreut, dass die Rigmas wieder da ist. Sie arbeitet nämlich selbst an den Landungsbrücken und sie hat das Museumsschiff auch echt vermisst.
Wir sind natürlich sehr froh, dass die Rigma Rigmas zurückkommt, denn unsere Kundschaft schicken wir natürlich direkt zu Rigma Rigmas, weil unsere schönen kleinen Barkassen da abfahren. Das Bild ohne ist natürlich auch mal ganz schön, weil man schön auf die Elfi gucken kann oder auf die Cap San Diego, aber wir freuen uns natürlich ultra, wenn sie wieder da ist, die Rigma Rigmas.
Aber Petra, noch mal kurz zu den harten Fakten. Die Rigma Rigmas war ja auf der Werft, weil sie überholt werden musste. Gab es denn da größere Probleme?
Also größere Probleme gab es nicht. Alle 7 Jahre muss einfach alles überprüft werden. Ist am Rumpf noch alles in Ordnung? Gibt es Stellen, die vielleicht ausgebessert werden müssen? Diesmal lagen ausnahmsweise sogar 8 Jahre zwischen den Werftaufenthalten. Und bei so einem alten Schiff, sagt Joachim Stratenschulte von der Stiftung Rigma Rigmas, da findet man eigentlich immer was. Was denn diesmal?
Also eigentlich haben wir diesmal nur einen kleinen Werftaufenthalt gemacht. Also Außenhaut- und Unterwasserschiff waschen, schleifen und dann bis zu 5-mal anstreichen. Aber es kommen dann immer noch so ein paar kleine Herausforderungen dazu. Wir haben da diese Lochfraßstellen, 27 Stück, beseitigt, indem wir da Stahldeckel drüber geschweißt haben. Viel Arbeit haben wir investiert in die Sanierung der Bug und der Heckzieher. Das waren so die wesentlichen Arbeiten.
Und sie ist jetzt wieder wunderschön frisch gestrichen in Grün, Weiß und Rot, so wie man es kennt.
Und wann dürfen die Besucherinnen und Besucher wieder an Bord?
Morgen, also Dienstag ab 10 Uhr, soll das Museumsschiff dann wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein.
Na wunderbar, vielen Dank, Petra Volkwarzen. So, das war's für heute. Ich bin jetzt über diese ganzen Bilder von der Elbe selbst richtig in Feierabendlaune gekommen. Und ich werde jetzt mal rausgehen bei diesem tollen Wetter. Vielleicht fahre ich auch noch mal runter ans Wasser. Einen besseren Feierabend kann man sich in Hamburg ja eigentlich gar nicht vorstellen. Morgen hört ihr hier wieder meine Kollegin Maiken Nielsen. Bis dahin habt einen schönen Abend.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.